Wir sind im Johannesevangelium im Kapitel 21 und ich plane, das ganze Kapitel fertig zu machen und damit das Buch abzuschließen. Was für ein tolles Abenteuer das war, oder? Johannes zu studieren, diese letzten 2 Jahre. Jesus so persönlich zu sehen und in so vielen persönlichen Begegnungen. Ich mag dieses Evangelium ganz besonders. Gibt es irgendwelche Angler unter uns oder Fischer? Irgendjemand? Einen? Zwei? Menschenfischer, ja. Sind wir hoffentlich alle. Dazu sind wir alle berufen. Aber ich habe eine schöne Geschichte für euch, Angler oder Fischer. Eine Frau namens Jen Bailey aus Vancouver machte letztes Jahr eine sehr ungewöhnliche Erfahrung. Und zwar hat sie rausgeschaut in ihren Garten und hat da gesehen, wie ein Fisch aus ihrem Baum gefallen ist. Und ihr Mann ist dann rausgegangen in den Garten, um das Ganze näher zu untersuchen. Und er hat wirklich so einen exotischen Fisch noch dazu am Boden liegen gesehen, voll mit Tannennadeln. Aber der hat noch gelebt und haben sie dann ins Wasser und ja, ist auch soweit gut gegangen. Wahrscheinlich war es ein Vogel, der diesen Fisch aus irgendeinem Aquarium oder vielleicht irgendeinem Teich geklaut hat und der ihn dann fallen hat lassen. Wäre das nicht der Traum von euch Anglern, wenn die Fische vom Himmel fallen? Was wäre der Albtraum jedes Anglers? Nichts zu fangen, oder? Und dann fragt die Frau daheim, und? Was hast du gefangen? Gibt es was zum Essen, genau. Ist vorher noch beim Fischstand vorbeifahren, gell, am Wochenmarkt und den Fisch an den Angelhaken hängen. Die Jünger werden heute so eine Erfahrung machen. Im Kapitel 21, im Vers 1 lesen wir: Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Der See von Tiberias ist dasselbe wie der See Genezareth. Tiberias war eine Stadt am Westufer dieses Sees. Der König Herodes Antipas hat Tiberias zur Hauptstadt dieser Region Galiläa gemacht und deswegen haben sie irgendwann auch den See, auch See von Tiberias genannt. Und Jesus hatte den Jüngern ja beim letzten Abendmahl schon gesagt, dass er sie nach seiner Auferstehung in Galiläa treffen wird. Und dann, nachdem Jesus auferstanden war und den Frauen begegnet ist, haben die Frauen die Apostel nochmal daran erinnert, oder Jesus hat ihnen aufgetragen und ihnen gesagt, geht zu meinen Jüngern und sagt ihnen, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Und das haben sie getan. Und ich finde es auch eine schöne Illustration zu sehen, wie Gott uns führt. Gott führt uns so Schritt für Schritt. Er sagt, okay, nächster Schritt ist, geht nach Galiläa. Und dort werde ich euch begegnen und dann kommen die nächsten Anweisungen. Und so ist es normalerweise auch in unserem Leben. Wir haben Gottes Wort, schwarz auf weiß, das ist Gottes Wille für jeden von uns. Aber was diese persönliche Führung anbelangt, normalerweise führt Gott uns Schritt für Schritt. Er gibt uns nicht den ganzen Plan für unser ganzes Leben im Voraus, sondern sagt, okay, jetzt ist das dran und mach den Schritt und dann wird er dir weiter begegnen und dich weiterführen. Und ich denke, wir können so 2 Prinzipien lernen von den Jüngern hier. Das erste ist offensichtlich, sie waren gehorsam. Sie haben den Schritt gemacht. Sie waren in Galiläa, wie Jesus ihnen aufgetragen hat. Und Jesus begegnete ihnen, er offenbarte sich ihnen und er tat das so, lesen wir. Vers 2, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus, also der Jakobus und der Johannes. Und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Und Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Also die haben nachts gefischt. denke, zweites Prinzip, was wir hier rausziehen können, ist, die Jünger waren gehorsam, sind hingegangen, wo Jesus sie hingesandt hat. Und als sie dort waren, waren sie auch nicht untätig. Ist auch ein Prinzip. Wir müssen nicht irgendwie untätig rumsitzen oder im Bett liegen bleiben und warten, bis Gott uns irgendwie eine besondere Offenbarung gibt. Nee, dort, wo Gott dich hingestellt hat, sei aktiv für ihn. Leb bewusst als Christ, als sein Zeuge, als sein Nachfolger. Lieb Gott, lieb deine Nächsten, wo immer sich Gelegenheit bietet. Und dann, wenn Jesus dir den nächsten Schritt zeigen will, dann wird er das tun. Wir sehen hier auch, dass sie wieder in Gemeinschaft gelebt haben. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass Gemeinschaft mit dem Leib Christi so wichtig ist für uns. Und wir haben diese Situation, sie gingen hinaus fischen und in jener Nacht fingen sie nichts. Also ganz schön peinlich, besonders für die Profis unter denen, also mindestens drei von denen waren ja professionelle Fischer und sie haben nichts gefangen. In Vers 4 lesen wir, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Also irgendeiner stand da am Ufer, vielleicht war da früh morgens noch Nebel, konnte man nicht so genau erkennen, wer da stand. Vers 5, Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Jungs, habt ihr irgendwas gefangen? Und sie antworteten ihm, nein. Waren wenigstens ehrlich, ne? Haben nicht gesagt, oh, nein, aber du hättest den sehen sollen, der mir wieder entkommen ist, den ich schon gehabt habe. Nee, sie waren ehrlich. Und das war ziemlich peinlich, vor allem für diese professionellen Fischer. Auch ein gutes Bild hier. Fischen ist ja Bild für Menschen. Fischen auch. Als Jesus seine Jünger berief, hat er zu ihnen gesagt, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Also hier Fischen ist auch immer ein schönes Bild für Menschen fischen, Menschen für Jesus gewinnen. Und auch da haben wir schöne Lektionen hier. Es ist erstens Teamwork. Das ist so, wir haben unterschiedliche Begabungen. Gestern waren wir auf der Straße, der Thomas aus Kradelsberg hat Gitarre gespielt und Jochen und ich haben versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, hatten wieder sehr tolle, gute Gespräche. Aber verschiedene Gaben. Anderer ist vielleicht mehr, der hat die Gabe, grafische und Webseiten, vielleicht versucht er auf die Art und Weise Menschen zu erreichen. Der Nächste sagt, ah, ich weiß nicht, aber ich kann beten, okay. Dann bete und der Dritte sagt, ich habe gar nicht so viel Zeit dafür, aber ich habe mehr Geld, als ich brauche. Ich kann geben, ich lebe vielleicht ein einfacheres Leben, um Missionare zu unterstützen oder Evangelisation zu unterstützen. Und so ist es Teamwork, der Leib wirkt zusammen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Zweitens, die Jünger durften wieder mal lernen, was Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber alles kann ich in ihm, der mich kräftigt, hat der Paulus gesagt. Aber ohne ihn geht nichts. Und in jener Nacht fingen sie gar nichts. Und es muss frustrierend gewesen sein. Aber jetzt kommt Jesus und er sagt zu ihnen weiter im Vers 6, er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Ha, hey, das ist der Traum jedes Fischers, oder? So viel, dass sie das Netz gar nicht ins Boot ziehen konnten, so voll war das. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, also Johannes, es ist der Herr. Hat die Jünger wahrscheinlich an eine Begebenheit erinnert in Lukas 5. Auch das war so eine Geschichte, wo sie die ganze Nacht gefischt haben und sie haben nichts gefangen. Und dann steigt Jesus in ihr Boot oder ja und fährt mit ihnen raus und sagt zu ihnen, okay, fahrt raus und werft eure Netze aus. Und Petrus sagt, oh Herr, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Macht zwar keinen Sinn, aber ich will dir vertrauen. Und er tut es. Und wieder, die Netze waren so voll, dass die Netze gerissen sind sogar. Und sie haben zwei Boote vollfüllen können, voll mit Fischen, sodass die Boote fast gesunken wären. Also Fülle. Volle Versorgung, voller Segen. Wahrscheinlich hat sie das an diese Situation zurückerinnert. Und Johannes sagt zu Petrus, es ist der Herr. Und dann sehen wir wieder mal den Simon Petrus in Aktion. Er war der Spontane, der Impulsive, auch der Leitertyp. Er hat gesagt, lass uns fischen gehen, und alle sind mitgegangen. Und hier, als er hört, es ist der Herr, lesen wir, als Petrus nun hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Also komisch, wir würden das heute umgekehrt tun. Wir würden eher die Klamotten ablegen, wenn wir schwimmen gehen. Aber die Jungs haben in der Unterwäsche gefischt, scheinbar da draußen in dem Boot. Aber es wäre unhöflich gewesen in der damaligen Kultur hier, Jesus in Unterwäsche zu begrüßen. Also hat er sich was angezogen und hat sich dann in das Wasser geworfen und ist zu Jesus rausgeschwommen. So war der Petrus. Er war impulsiv, er war leidenschaftlich. Oh, Jesus ist da. Okay, drauf los. Die anderen Jünger aber kamen in ein Boot, sind trocken geblieben. Denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, also ungefähr 100 Meter entfernt, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinaus und zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Wir sehen hier, dass der Petrus ein starker Kerl gewesen sein musste, der hat dieses Netz alleine rausgezogen. Und Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Ich mag das. Jesus sagt, Jungs, Frühstück. Lasst uns essen, ihr müsst hungrig sein. Ich mag das, Jesus ist so praktisch. Jesus ist so liebevoll, umsorgend. Frühstück, Jungs. Und ich weiß nicht, warum die Fische gezählt haben hier, ob das vielleicht der Rekord war am See Genezareth oder ob die Jungs einfach die Fische gezählt haben, weil sie sie aufteilen wollten nachher. Es gibt da die unterschiedlichsten Theorien, aber für mich machen die alle keinen Sinn. Ein bisschen abgefahren. Manche interpretieren da wahnsinnige geistliche Dinge rein. Ein Ausleger, ein Kirchenvater hat gesagt, es gab 153 verschiedene Fischarten in dem See, und das ist symbolisch dafür, für alle Nationen, die wir für Jesus fischen sollen. Wer weiß, ob das stimmt. Ich glaube, der ist eher von der Zahl ausgegangen und hat dann den Rest rein interpretiert. Augustinus hatte auch eine ganz abgefahrene Interpretation davon. 100 steht, glaube ich, für die Nationen und dann 50 für Israel und sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Mein Verdacht ist eher, die Jungs wollten die Fische vielleicht aufteilen oder haben sich gedacht, hey, das ist der Highscore bei unserem Spiel hier, das müssen wir festhalten. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Irgendwie war es ihnen nicht ganz geheuer. War erst das dritte Mal, dass ihnen Jesus als der Auferstandene erschienen ist. War eine Situation, hier Frühstück mit dem Auferstandenen. Was so eine Situation, an die sie sich erst gewöhnen mussten. Und Jesus ist hier offensichtlich mit ihnen, zeigt ihnen wieder einmal mehr, dass er nicht irgendwie ein Geist ist oder sowas ähnliches. Und Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Hat sie wohl auch an die Brotvermehrung erinnert, wo Jesus Brote und Fische ausgeteilt hat. Vielleicht auch an diese Gemeinschaft, die sie sicher oft miteinander hatten, wo sie miteinander gegessen und getrunken haben. Also Beziehung. Das ist das Wichtigste. Das ist Christentum. Christentum ist nicht irgendeine Theologie oder eine Tradition oder irgendwelche Rituale, Kirchgang oder sowas. Gehört alles dazu, aber zuallererst ist es eine Beziehung mit dem auferstandenen Jesus. Das ist das Wichtigste. Also Frühstück mit Jesus. Nimm deine Bibel mit, geh zu McDonald's, kauf dir einen Fish Mac und hab Frühstück mit Jesus. Gemeinschaft mit ihm. Seinem Wort, dass er dich anspricht, im Gebet, im Gespräch mit ihm, geh spazieren mit ihm, was immer für dich eine gute Art ist, Gemeinschaft mit ihm zu leben. Aber da fängt es an, Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus ist so praktisch, er sieht, die Jünger sind hungrig, die haben gefischt die ganze Nacht, also Jungs, ich habe Frühstück für euch. Und dann könnt ihr weitergehen an euer Tagewerk und dann wird er den Petrus berufen, hier, weide meine Schafe. Und das ist ein Prinzip, wir müssen zuerst uns selbst nähern, bevor wir andere nähern können. Wir müssen erst zuerst selbst empfangen von Jesus, bevor wir anderen weitergeben können. All unser Dienst für Jesus kommt eigentlich aus der Beziehung mit Jesus heraus. Also zuerst Beziehung und dann können wir weitergeben von dem, was er uns gegeben hat. Unser Dienst für Jesus ist eigentlich ein Überfließen unserer Beziehung mit Jesus. Wenn du diese persönliche Zeit mit Jesus nicht hast, diese persönliche Gemeinschaft, dann woher sollst du großartige geistliche Impulse kriegen, um sie deinen Kindern weiterzugeben oder deinen Mitmenschen, du anderen dienen und andere nähern kannst? Nee, zuerst müssen wir selbst empfangen. Also ganz wichtig, zuerst kommt Beziehung und unser Dienst für Jesus aus unserer Beziehung mit Jesus heraus. Und dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Und jetzt haben wir einen zweiten Teil in diesem Kapitel und dieser zweite Teil ist zum großen Teil zumindest ein persönliches Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Warum? Warum denkt ihr ausgerechnet mit Petrus? Weil Petrus eine ganz besondere Not hatte. Ihr wisst, Petrus hatte den Herrn geliebt, aber Petrus war auch ein Großmaul, er war ein Versager, er hat Jesus verleugnet. Nach dem letzten Abendmahl mit den Jüngern hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Also ihr werdet alle Anstoß nehmen an mir, denn so steht's prophezeit im Alten Testament. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an dir ärgern werden, hey, wenn all diese anderen Pappnasen sich an dir ärgern werden, Jesus, ich werde mich niemals ärgern. Egal was prophezeit ist, egal was in der Bibel steht, ich bin dein Mann, Jesus. Auch wenn all diese anderen Anstoß nehmen, ich werde es niemals tun. Diese Überheblichkeit des Petrus, totale Selbstüberschätzung. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Und auch das Wort von Jesus hat den Petrus nicht beeindruckt. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und er kennt die Geschichte. Wer hat recht gehabt, der Petrus oder Jesus? Wie immer, wenn wir uns streiten mit Gott, Gott hat immer recht. Er gewinnt immer. Natürlich hatte Jesus recht. Und er kennt die Geschichte, wie Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und das dritte Mal hat er sogar gesagt, ich will verdammt sein, wenn ich die Unwahrheit sage, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann sah Jesus den Petrus an und da war dieser Augenkontakt und das muss sein Herz gebrochen haben. Und wir lesen, Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt die Bibel. Und hier haben wir Petrus, der so selbstsicher war und so überheblich und er hat den Herrn verleugnet. Er hat ihn verraten. Und es war schwer auf seinem Herzen. Ich bin sicher, er ist herumgelaufen mit dieser Last und hat sich gedacht, oh Mann, das letzte Mal, als mich Jesus sah, bevor er ans Kreuz ging, habe ich ihn verleugnet. Ich bin der Verleugner, ich bin der totale Versager. Aber Jesus muss so enttäuscht sein von mir. Ah, das muss ihn verletzt haben, das muss ihm weh getan haben, ob Jesus gestorben ist mit dem Gedanken in seinem Sinn. Oh nee, der Petrus hat mich verleugnet. Oh, wie konnte ich das nur tun? Wird er mir je verzeihen können? Werde ich mir je verzeihen können? Oh nee, wahrscheinlich nicht. Das kann ich mir nie vergeben. Ich bin der Letzte. Ich bin unwürdig. Ich bin sicher, Gott und Jesus will nichts mehr mit mir zu tun haben. Solche Gedanken. Hattest du jemals solche Gedanken in deinem Leben schon? Vielleicht einen Punkt in deinem Leben, wo du so versagt hast oder so gesündigt hast und Jesus verleugnet hast mit deinem Leben, dass du dir gedacht hast, ach, ich bin nicht würdig. Ich schäme mich so. Ich schäme mich sogar in die Gemeinschaft zu gehen, die Gemeinde zu gehen. Ich schäme mich, wieder zu Jesus zu kommen. Ich kann mich nicht mal selber in den Spiegel schauen. Vielleicht wie es bei David der Fall war, die Heiden, die Ungläubigen lästern Gott wegen mir und sagen, hör diese Christen an. Schon mal solche Gedanken gehabt? Ich kenne das. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich mal gedacht habe, oh Herr, du mich für irgendwas gebrauchen kannst. Hey, wenn ich nur Stühle aufstellen darf in der Gemeinde in Wien, dann, Herr, ist es Gnade, dann will ich dankbar sein. Mann. Vielleicht bist du heute an dem Punkt. Aber weißt du, Jesu Herz ist heute ganz besonders für dich. Er sieht deine Not. Ja, das ist vielleicht furchtbar, was du getan hast und wir dürfen Sünde beim Namen nennen, aber bist du zu weit gegangen für Gott, für seine Gnade? Nein. Schau auf Petrus. Gibt es irgendjemanden, der weitergegangen ist als Petrus? Der Jesus mehr verleugnet hat als er? Jesus liebt dich und Jesus will dich und das Einzige, was du tun musst, ist zu ihm umkehren. Und er wartet voller Gnade, voller Liebe, so wie der Vater auf den verlorenen Sohn gewartet hat. Dafür ist Jesus gestorben, für deinen Verrat, für dein Versagen, für deine Schuld. Und er will dir vergeben und er wird dir vergeben und er will dich gebrauchen. Römer 8, Vers 28, eine Verheißung, die mir so wertvoll ist. Hat Gott uns verheißen, dass denen, die Gott lieben, die Jesus lieben, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Mein Versagen, dein Versagen ist keine Überraschung für Jesus. Er weiß alles. In dem Sinn können wir Gott nie enttäuschen. Wir sind manchmal von uns selbst enttäuscht, weil wir oft viel zu überheblich sind, wie der Petrus, und denken, wir sind so viel besser und wir haben die Dinge im Griff. Und dann, wenn wir auf die Nase fallen, denken wir uns, oh nee, wie konnte das passieren? Jesus kennt unsere Schwäche. Er weiß, dass wir Fleisch sind. Und er weiß alles. Und es war auch keine Überraschung, dass Petrus Jesus verleugnet hat. In Lukas 22 sagt er zu Jesus beim letzten Abendmahl, nachdem er gesagt hat, Petrus, du wirst mich verleugnen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und dasselbe würde er zu dir sagen. Komm zurück. Lass dir vergeben. Und dann stärke deine Brüder. Stärke deine Schwestern. Ich will dich gebrauchen. Und oft gebraucht Gott uns ja gerade im Leben von anderen Menschen an den Punkten, die wir selber erlebt haben. Paulus sagt, wir können andere trösten mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden, als wir durch eine schwierige Zeit gingen, vielleicht auch durch eine Zeit des Versagens, eine Zeit des Abfalls. Und man, der beste Seelsorger ist der, der einen anderen sagen kann, ich verstehe dich, ich weiß, wie es dir geht, ich war auch dort. Ach, guck mal, Jesus ist treu. Ich bin umgekehrt zu ihm und er hat mir vergeben und er hat mich wiederhergestellt, geheilt. Und er gebraucht mich weiter. Jesus ist noch nicht am Ende mit dir. Und ich mag das, Jesus, nachdem er auferstanden ist, ist er erstmal auch dem Petrus alleine erschienen. Er ist Petrus ganz besonders nachgegangen. Das ist unser Gott. Aber vielleicht ist Petrus noch immer irgendwie so mit diesem komischen Gefühl herumgelaufen und weiß nicht, vielleicht ist er da an diesem Lagerfeuer gesessen mit Jesus und hat sich gar nicht so wirklich getraut, ihm in die Augen zu sehen. Vielleicht war da noch so ein Überrest, so ein komisches Gefühl übrig. Und Heilung, Wiederherstellung ist ja oft auch ein Prozess. Vielleicht hatte er diese Frage im Herzen, kann Jesus mich noch gebrauchen? Hat der Herr noch einen Dienst für mich? Und vielleicht deshalb diese Situation hier. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Und ich glaube, Jesus hat Petrus hier beiseite genommen. Und er spricht zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Ich glaube, er hat über die Jünger gesprochen. Liebst du mich mehr als diese? Das war diese großmäulige Behauptung, die er aufgestellt hat. Aber wenn die dich verleugnen, na, ich nie. Ich bin besser, ich stehe drüber, ich bin stärker. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Hey, wenn du ein Hirte werden willst, wenn du ein Bibellehrer werden willst, das ist ein guter Startpunkt. Fang an im Kindergottesdienst bei den Lämmern. Da lernst du am meisten. Wenn du einem Kind Gottes Wort so erklären kannst, dass es das verstehen kann, dann werden es die Erwachsenen auch verstehen. Das ist ein super Trainingsfeld. Und nicht nur ein Trainingsfeld, das ist ein ganz, ganz wunderbarer, wichtiger Dienst. Und eigentlich das beste Publikum. Wenn ich euch von Gottes Wort erzähle, wir sind erwachsen, wir sind skeptisch, wir sind kritisch. Wenn deinen Kindern oder irgendwelchen Kindern von Jesus erzählst, offene Ohren, offene Herzen. Das ist wunderbar. Ich kann euch nur dazu ermutigen. Vielleicht probiert es mal aus im Kindergottesdienst. Gar nicht kompliziert. Aber ist eine Kunst, geistliche Wahrheiten so runterzubrechen, dass es Kinder verstehen können. Und es ist wunderbar, das zu erleben, wenn du merkst, okay, das geht ins Herz und das greift und die Kinder erinnern sich dran. Verstehen nicht immer alles. Ich hatte unlängst so eine Situation, da war ich unheimlich stolz auf den Jonathan. Da hat er nämlich in seiner Kinderbibel gelesen und da war dieses Bild, wo die Eva dem Adam die Frucht gibt, also Sündenfall. Und es war ein Apfel in dem Fall. Und der Jonathan hat gesagt, der darf das nicht essen. Und ich war so stolz, ich habe mir gedacht, wow, der versteht schon den Sündenfall mit 2,5 Jahren. Ich habe gesagt, Jonathan, ja, das stimmt. Und weißt du, warum darf der die Frucht nicht essen? Und er hat gesagt, die ist noch nicht ganz rot. Ist ein Wachstumsprozess, geistige Dinge zu verstehen, aber es ist wunderbar. Momentan spielen sie am liebsten David und Goliath, das ist die Lieblingsgeschichte. Und wir spielen das in allen möglichen Varianten. Manchmal ist es so dieser Ball und diese Drücktüte, kennt ihr das? Wo dann der Ball rausfliegt und das ist die Steinschleuder und ich habe ihnen so Schaumstoffschwerter gekauft und da ist der Goliath und der andere schießt ihn dann ab mit diesem Schaumstoffball und dann fällt er um oder manchmal verwenden wir einfach ein Polster und das finde ich ganz toll. Aber Goliath kam und sagt, ha, ich bin stark, ich bin stärker als du. Aber David konnte sagen, aber mein Gott ist stärker als du und ich vertraue auf ihn. Und weil er auf Gott vertraut hat, hat Gott ihm den Sieg gegeben. Es ist ganz einfach, mit Kindern solche Geschichten durchzuspielen und das bleibt hängen, die leben da drinnen. Ich habe immer gern Kindergottesdienst gemacht. Ich finde das echt eine ganz, ganz schöne Aufgabe. Brauchen auch immer Mitarbeiter. Also, wenn es irgendwer am Herzen hat, es vielleicht mal probieren möchte, sprecht mit Carina an und probiert es mal aus. Kommt vielleicht einfach mal dazu. Wo war ich stehen geblieben? So weit wollte ich hier eigentlich gar nicht abschweifen. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Der Punkt an dieser Geschichte ist, dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Und Jesus geht ihm hier nach. Und er gibt ihm dreimal die Gelegenheit, seine Liebe zu ihm zu bekennen. Und es hat ihm Petrus geschmerzt, dass Jesus hier dreimal gefragt hat. Es hat ihn zurückerinnert an sein Versagen. Aber ich glaube, da war auch Freiheit und Befreiung drin, dass er es dreimal bekennen durfte. So wie er ihn dreimal verleugnet hat, durfte er dreimal seine Liebe bekennen und sagen, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dreimal hat Jesus seine Berufung bestätigt und ihn beauftragt zu seinem pastoralen Hirtendienst und Leiterdienst, zu dem er ihn berufen hatte. Schon ganz am Anfang, wo er gesagt hat, Simon, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Petrus, ich bin noch nicht fertig mit dir. Und das sagt Gott dir auch. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Unser Gott ist der Gott der zweiten Chance und der dritten und vierten Chance. Wenn du versagt hast, dann lass dich davon nicht von Gott wegziehen. Lass dich nicht endlos verdammen vom Teufel, sondern lauf zu Jesus. Er wird dir vergeben, 100%, wirklich, echt. So weit entfernt unsere Sünden von uns, wie der Osten vom Westen ist. Er versenkt sie im tiefsten Meer. So wunderbar, dass wir nicht beladen von Schuld durch diese Welt laufen müssen, sondern dass es wirklich wahre, echte Vergebung bei Gott gibt und echte Versöhnung mit ihm. Und er ist noch nicht mit dir fertig. Wenn er mit dir fertig wäre, dann hätte er dich schon nach Hause geholt in seine Herrlichkeit. Allein die Tatsache, dass wir noch am Leben sind hier in dieser Welt, ist eine Zusage von Gott, dass Gott dir sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir, ich habe was vor mit dir, ich will dich gebrauchen. Das ist die Bestätigung hier für den Petrus. Für die Bibelausleger von euch, vielleicht ein bisschen eine intellektuellere Diskussion jetzt, aber es gibt hier diese große Diskussion über die verschiedenen Worte, die im Griechischen hier verwendet werden, dass Jesus zweimal sagt, Jesus, liebst du mich mehr als diese Agapao, wie sprichst du das richtig aus, Poppy? Agapo. Agapo. Ist gut, wenn man Muttersprachler hier hat. Agapo, liebst du mich? Petrus, sagt Jesus. Und Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Phileo. Das Wort hier. Beide Worte bedeuten lieben eigentlich und sind weitgehend synonym. Also man könnte eigentlich beide verwenden. So wie er auch hier zum Beispiel sagt, weide meine Schafe oder hüte meine Schafe. Ich bin kein Hirte, da gibt es wahrscheinlich feine Unterschiede, aber im Wesentlichen ist es ziemlich dasselbe. Schafe zu weiden und Schafe zu hüten ist im Prinzip dasselbe. Und so ist es auch mit diesen beiden Worten. Also beide bedeuten so viel wie lieben. Beide Worte werden verwendet für die Liebe, die Gott der Vater zu Gott dem Sohn hat und die Liebe, die Gott der Vater zu uns hat. Auch beide Worte werden verwendet für unsere Liebe zu Gott in der Bibel. In manchen Kommentaren, ich habe wahrscheinlich das auch schon mal erzählt, weil manche Dinge liest man in Kommentaren und übernimmt sie einfach so. Aber manche machen hier so einen Riesenunterschied zwischen diesen beiden Worten, als wäre Agapao so eine höhere Liebe, die Gottesliebe, und dann Phileo eher was Geringeres. Aber die Bibel spricht auch davon, wenn wir die Welt lieben oder die Finsternis lieben oder das Lob bei den Menschen lieben, von Agapao, also verwendet dieses Wort. Interessant auch, wenn es über Johannes heißt, dass er der Jünger ist, den Jesus liebte, werden auch beide Worte verwendet. Ich finde, es ist ganz gut übersetzt hier im Deutschen eigentlich. Agapao, das war dieses allgemeine Wort für Liebe. Das häufigste, was im Neuen Testament verwendet wird. Also einfach ein Faktum, wenn jemand sagt, ich liebe dich oder ich liebe so und so. Das allgemeine Wort für Liebe. Vielleicht so ein bisschen abstrakter, vielleicht, was man sagen kann, Kopfliebe. Ja, diese Entscheidung, jemanden zu lieben. Und Phileo wird viel seltener verwendet im Neuen Testament. Und mit Liebhaben ist es eigentlich ganz gut übersetzt. Ich hab dich lieb. Vielleicht können wir sagen, das ist mehr so diese Herzliebe, also eine spezifischere Liebe, eine emotionale, dieser Zuneigungsaspekt der Liebe. Also beides bedeutet lieben, aber vielleicht so ganz feine Nuancen. Aber es ist nicht so, dass ein Wort irgendwie geistlicher ist als das andere und das andere Wort für Liebe eine Liebe, die geringer ist, beschreibt oder höherwertig oder geringerwertig. Das ist der Stil von Johannes auch, dass er verschiedene Worte verwendet, die synonym ist. Also nicht immer Wortwiederholungen, nicht immer dasselbe Wort. Er hat hier verschiedene Worte in diesem Abschnitt für Schafe oder für Weiden und Hüten. Und wir wissen, dass Jesus ziemlich sicher nicht Griechisch gesprochen hat, sondern Aramäisch oder eine Form von Hebräisch. Und interessant, in der aramäischen Übersetzung des Neuen Testaments steht hier überall auch nur ein Wort. Griechische Sprache hat da mehrere Möglichkeiten, Liebe auszudrücken. Also wahrscheinlich hat Jesus, als er gesprochen hat mit Petrus, wirklich nur das ein oder dasselbe Wort verwendet. Und es könnte sein, dass der Johannes hier vielleicht in seinem griechischen Bericht den Tonfall interpretiert. Na, um ein Beispiel zu nennen. Sagen, meine Frau bringt mir einen Kaffee und ich sage, oh danke Schatz, ich liebe dich. Oder anders mal sehe ich sie an, ich liebe dich. Oder wir hatten Stress miteinander und die Liebesgefühle sind gar nicht so groß da, aber ich sage, weißt du was Schatz, ich liebe dich. Diese Entscheidung, Hingabe. Verwend jedes Mal dasselbe Wort, aber vielleicht ein bisschen mit einem anderen Tonfall, mit so ein bisschen anderen Gefühl, was da mitschwingt. Also so müssen wir das hier verstehen. Ich glaube, wir dürfen nicht zu viel hineininterpretieren in diese unterschiedlichen Worte. Petrus war hier nicht traurig, weil Jesus ein anderes Wort verwendet hat, sondern wir lesen, Petrus war traurig, weil Jesus zum dritten Mal gefragt hat, Petrus, liebst du mich? Wir lesen hier sogar dreimal dasselbe gefragt. Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Interessant, ne? Er hat dreimal dasselbe gefragt. Also das Wesentliche an dieser Begebenheit sind nicht irgendwie Unterschiede in diesen Worten, sondern dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat und jetzt hat er dreimal die Gelegenheit, seine Liebe zu bekennen. Und dreimal wird er berufen, auch eine Betonung, hey Petrus, das gilt noch, ich bin noch nicht fertig mit dir, ich will dich gebrauchen, ich habe was vor mit dir. Und dann sagt Jesus im Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Spricht vielleicht auch so ein bisschen diesen Eigenwillen des Petrus an, diese Autonomie, er war so ein veranlagter Typ. Aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich hinbringen, wohin du nicht willst. Prophezeit dem Petrus, dass er verhaftet werden wird. Und wieder Frage, wie viel man da rein interpretieren soll, vielleicht auch die Art und Weise, wie er sterben sollte. Petrus ist gekreuzigt worden. In Vers 19 lesen wir, dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Johannes hat sein Evangelium ja nach dieser Tatsache geschrieben, nachdem der Petrus hingerichtet wurde. Und Johannes hat vielleicht erkannt, dass Jesus hier ein prophetisches Wort gesprochen hat. Petrus wurde in Rom gekreuzigt. Und es gibt eine Tradition, die ist aber relativ schwach, dass Petrus gesagt hat, ich bin nicht würdig, wie mein Herr zu sterben und darum gebeten hat, verkehrt gekreuzigt zu werden, mit dem Kopf nach unten. Aber hier diese Prophezeiung, persönliche Prophezeiung für Petrus, wenn du alt bist, dann wirst du verhaftet werden. Dann wirst du gekreuzigt werden. Wie hättest du reagiert? Jesus beruft dich in die Nachfolge, beruft dich neu in den Dienst, neu ihm nachzufolgen. Er sagt, okay, ich gebe dir eine kleine Vorschau. Du wirst als Märtyrer sterben für mich. Würdest du gehen? Würdest du es tun? Oder würdest du sagen, oh Herr, das ist ja nett, dieses Angebot, aber ich habe schon was anderes vor mit meinem Leben. Ich würde lieber friedlich einschlafen oder an Krebs sterben oder ich meine, weiß nicht, wir können es uns ja nicht aussuchen, gell, wie wir gehen. Sehen die Hingabe des Petrus hier. Er hat Jesus wirklich gelebt. Ich glaube, es war auch eine Ermutigung für den Petrus. Weil als der Petrus jung war, da wollte er gern bereit sein, für Jesus zu sterben und hat es großkotzig hier verkündigt. Aber er hat nicht wirklich die Kraft dafür gehabt und er hat versagt und Jesus verleugnet, er war nicht stark genug. Aber hier auch eine Verheißung drin. Petrus, wenn du alt bist, dann wirst du für mich sterben. Und du wirst die Gnade und die Kraft dazu haben und das wird Gott verherrlichen. Paulus schreibt im Römer 14, Vers 7, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und in Philipper 1 schreibt er, meine sehnliche Erwartung und Hoffnung ist, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ich lebe und ich sterbe für den Herrn, sagt der Paulus. Und Leute, mal ehrlich, jeder von uns lebt nur einmal und jeder von uns stirbt nur einmal. Und so wie immer das bei uns aussehen wird, lass uns das für den Herrn tun. Alles für ihn. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, sei es durch unser Leben, sei es durch unser Sterben. Wir wollen ihn ehren. Vers 20, Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Also Johannes. Ich stelle mir das so vor, vielleicht hat Jesus den Petrus ein bisschen beiseite genommen, sind so ein bisschen spazieren gegangen am Ufer des Sees, hatten ihr Gespräch und dann schaut Petrus zurück und sieht, dass auch Johannes sich abgesondert hat von dieser Gruppe der Apostel am Lagerfeuer und er kommt jetzt auch und folgt Jesus nach und Petrus schaut zurück und sagt, was ist mit ihm? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Was ist mit ihm? Okay, du hast mir vorher gesagt, ich werde verhaftet werden, ich werde sterben für dich als Märtyrer. Was ist mit ihm? Was hast du mit ihm vor? Wir wissen, Johannes, die Römer haben versucht, auch ihn umzubringen, ihn zu vergiften. Das hat nicht funktioniert. Dann wollten sie in den Koche das Öl schmeißen. Das hat ihn zwar verbrannt, aber er ist nicht gestorben dran. Dann haben sie ihn verbannt nach Patmos. Dort hat er die Offenbarung empfangen. Er ist wieder zurück nach Ephesus, ist dort schließlich eines natürlichen Todes gestorben. Und Jesus wusste das alles, aber er sagt dem Petrus nichts von dem, sondern Jesus gibt ihm eine ganz andere Antwort. Er sagt, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Du folge mir nach. Die Antwort, die Jesus dem Petrus gibt, also sagt, Herr, aber was ist mit ihm? Es geht dich nichts an, Petrus. Du folg mir nach. Manchmal tun wir das, oder? Dass Gott etwas tut in unserem Leben oder uns etwas sagt und meistens ist es bei den Dingen, die uns nicht so gut schmecken oder die Dinge, die einfach schwierig sind und wir sagen, ja Herr, aber was ist mit ihm oder was ist mit ihr? Und wir fangen an, uns so zu vergleichen. Und der Herr sagt, geh dich nichts an. Das ist nicht dein Problem. Was ist mit dir? Das ist dein Problem. Aber Herr, was ist mit ihm, was ist mit ihr? Wird der auch arm sein wie ich oder vielleicht reich sein, bekannt oder unbekannt? Schwer oder leicht, was du in seinem Leben vorhast? Oder einen großen Dienst, einen kleinen Dienst? Wir kommen so oft ins Vergleichen rein. Pastoren treffen immer, wie groß ist deine Gemeinde? Wenn du in Amerika bist und alle Leute, Hunderte und Tausende
Leute in den Gemeinden haben. Egal, oder? Ich weiß nicht, ob Gott uns oder mich berufen hat, je Pastor einer großen Gemeinde zu sein. Ist doch egal, oder? Darauf kommt es dann an. Erfolg ist nicht im Reich Gottes die Masse. Erfolg ist, treu zu sein in dem, wozu Gott dich berufen hat. Und wenn das heißt, wie beim Propheten Jeremia, dass du ein Leben lang deinen Dienst tust und du siehst überhaupt keinen Erfolg. Und du siehst keinen einzigen, der sich bekehrt und der reagiert auf deinen Dienst. Der Dienst war trotzdem wichtig, weil er Gottes Herz bezeugt hat und Gottes Liebe für sein Volk, selbst wenn sie ihn abgelehnt haben. Und ich glaube, Jeremia wurde genauso dafür belohnt wie der Petrus, der gepredigt hat zu Pfingsten und 3000 haben sich am Stück bekehrt. Aber so oft kommen wir ins Vergleichen rein. Ja, wie ist es mit ihm, was ist mit ihr? All diese Dinge. Hier, was zählt, ist, dass du treu bist mit dem, was der Herr dir gegeben hat. Die Ressourcen, die Gott dir anvertraut hat in deinem Leben. Den Dienst, den Gott dir gegeben hat. Du wirst eines Tages vor Jesus stehen und für dein Leben Rechenschaft ablegen. Nicht für das, was er oder sie gemacht hat oder der Pastor dort oder hier drüben. Nee, was hat Gott dir gegeben und wie treu warst du mit dem, was du hattest. Gott wird dich verantwortlich halten für dich und den anderen für ihn. Und danach werden wir belohnt werden für unsere Treue. Treue ist Erfolg im Reich Gottes. So wird Erfolg definiert, okay? Das ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtiges Prinzip. Wenn du treu bist dem Herrn, dann bist du erfolgreich. 2. Korinther 10, Vers 12, da schreibt der Paulus, denn wir wagen nicht, uns gewissen Leuten von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder gleichzustellen, aber da sie sich an sich selbst messen, und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständig. Also schreibt hier von Leuten, die sich gegenseitig miteinander hier verglichen haben. Er sagt, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den Gott uns als Maß zugeteilt hat. Also jeder hat seinen Wirkungskreis, jeder hat seine Einflusssphäre, jeder hat dieses Maß, das Gott ihm zugeteilt hat. Und danach werden wir beurteilt werden. Und das soll unser Ziel sein, dass wir maximal treu sind in dem und mit dem, was Gott mir gegeben hat. Dass ich danach strebe, mein höchstes Potenzial zu erreichen, was immer das ist. Also vergleich dich nicht mit anderen, es ist manchmal hilfreich innezuhalten und ab und zu bewerten, wie weit du dein Potenzial und deine Berufung auslebst, wie treu du bist. Das hat einen Wert, dich selbst zu beurteilen, danach zu streben, nach deinem Maximum für Gott zur Ehre, aber nicht mit anderen zu vergleichen. Gucken, dass du deine Prioritäten richtig hast, dass du treu bist in dem, was Gott dir gegeben hat. Aber wenn wir uns anfangen zu vergleichen mit anderen, das ist eigentlich immer kontraproduktiv und es raubt uns die Freude in dem, wo Gott uns hingestellt hat und den Dienst, den er für uns hat. Und es bringt auch zwischenmenschliche Konflikte, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen und dann vielleicht neidisch werden oder unzufrieden und all diese Dinge. Also fast das letzte Wort, das Gott uns im Johannesevangelium gibt, ist, vergleicht euch nicht. Ganz wichtiges Wort für unser praktisches Zusammenleben und unser Miteinander dienen und Jesus nachfolgen. Vers 23, es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Ist immer wieder faszinierend, wie viel man falsch verstehen kann. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis er komme, was geht es dich an? Also Johannes korrigiert dieses Gerücht hier. Jesus hat nur gesagt, Petrus, es geht dich nichts an. Du folge mir nach. Und das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Wir ist vielleicht der Schreiber oder die Schreiber des Briefes, den an Johannes oder des Evangeliums, den an Johannes seinen Bericht diktiert hat, vielleicht die Geschwister in Ephesus, sagen, wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Wir können den Charakter und die Wahrhaftigkeit von diesem Apostel Johannes bezeugen. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Johannes hat hier ganz bewusst einige Episoden ausgewählt. Und sein Zweck, den haben wir im Kapitel 10, im Vers 31 gelesen. Vers 30, viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Deswegen hat Johannes dieses Buch auch für dich geschrieben und für mich, damit wir Jesus glauben und ihm vertrauen. Und wenn wir das tun, dann haben wir Leben, ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und den Rest, die DVD werden wir uns vielleicht mal im Himmel ansehen. All diese anderen Dinge, die die Bücher nicht fassen könnten, die Jesus getan hat.